Deutschlandfunk. Musikjournal.
Klavier, Gitarre und Violine, das sind die beliebtesten Instrumente der rund 1,5 Millionen Menschen, die in Deutschland aktuell eine öffentliche Musikschule besuchen. Gut 900 öffentliche Musikschulen gibt es mehr oder weniger gleichmäßig verteilt übers ganze Bundesgebiet. Etliche große Musikerkarrieren haben dort begonnen. Weitaus entscheidender für das Musikland Deutschland ist jedoch die Breitenwirkung, die von den öffentlichen Musikschulen ausgeht. Vor allem in Zeiten, wenn an allgemeinbildenden Schulen die Musik oft noch nicht mal mehr ein Nischendasein fristet. Wie sich die reichhaltige Musikschullandschaft in Deutschland entwickeln konnte, unter anderem damit hat sich Hans-Joachim Ries in seiner Dissertation beschäftigt, die nun beim Bosse Verlag als Buch erschienen ist. Die öffentliche Musikschule in Deutschland im Begründungszusammenhang kultureller Bildung lautet der Titel dieser ideengeschichtlichen Untersuchung. Der Autor ist mir jetzt aus Wiesbaden zugeschaltet. Hallo Herr Ries.
Hallo Herr Hobmacher.
Jahrhundertelang war Musikunterricht etwas, das entweder im kirchlichen Kontext, oft in Klöstern stattfand, oder reine Privatsache. Wer es sich leisten konnte, der engagierte einen Musiklehrer. Größen wie Bach, Mozart oder Beethoven haben unterrichtet. Der Meister sagte dem Schüler, wo es musikalisch lang geht, im Adelspalais, im bürgerlichen Salon, aber eben nicht an einer für jeden zugänglichen öffentlichen Musikschule. Wann ändert sich das? Also ab wann gibt es für jemanden, der ein Instrument oder singen lernen will, die Möglichkeit, sich in einer Musikschule zum Unterricht anzumelden?
Die ersten Vorüberlegungen für die Frage, wo man Musikunterricht besuchen kann, wurden schon angestellt eigentlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Es führte zwar nicht unbedingt gleich zu einer institutionellen Umsetzung, aber auch beeinflusst durch die Reformpädagogik suchte man nach Wegen, möglichst allen Menschen einen aktiven Zugang zum Musizieren zu ermöglichen.
Kann man so etwas wie eine konkrete Stunde Null für die öffentlichen Musikschulen in Deutschland benennen?
Wenn Sie so wollen, die allererste Institution, die tatsächlich eine Organisationsform auswies, das war 1905 die Augsburger Singschule zum Beispiel. Das war die allererste Musikschule, die an der Schnittstelle zwischen dem schulischen Musikunterricht und den privaten Unterrichtsangeboten angesiedelt war.
Warum ist das damals entstanden? Sprich, welches Bildungsideal verfolgten die Initiatoren der ersten öffentlichen Musikschulen in Deutschland?
Im Grunde genommen kann man da eine Parallele ziehen zu dem Volkshochschulwesen. Davon ausgehend, dass man bestrebt war, eine umfassende humanistische Bildung anzubieten, die aber auch in den damaligen allgemeinbildenden Schulen nur in Teilen angeboten wurde, hat man ja auch das Volkshochschulwesen gegründet, in dem die Schülerinnen und Schüler eben jene Teile, die nicht im Regelunterricht angeboten waren, sich später noch aneignen konnten. Das ist bis heute gültig eigentlich. Und diese Idee, also eine Einrichtung zu schaffen, die qualitativ hochwertig arbeitet, die den Zugang für alle ermöglicht, also eben nicht finanziell selektiv ist, die ist eigentlich auch die gleiche Wurzel, die dann bei der sogenannten Volksmusikschule, also der Begriff Volk ist ja heute etwas umstritten, aber wenn wir heute von Volkshochschulen sprechen, könnten wir auch damals noch schon sagen, die Volksmusikschule ist sozusagen die Schwester zur Volkshochschule.
Stichwort Volk, musikalische Volksbildung, ein Begriff, Sie haben es gerade schon erwähnt, der ja in der deutschen Geschichte durchaus mit gemischten Gefühlen auch aufgenommen werden kann, der durch die Nationalsozialisten auch pervertiert wurde. Während der NS-Diktatur wurden auch die öffentlichen Musikschulen in Deutschland ideologisch vereinnahmt. Wie hat sich das konkret ausgewirkt?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Die erste Welle von Musikschulen in diesem Sinne, wenn wir heute von öffentlicher Musikschule sprechen, sind eigentlich in der Weimarer Zeit dann entstanden. Das sind so etwa 20 bis 30 Einrichtungen dieser Art, die dann im Zuge des Nationalsozialismus von den Nazis übernommen worden sind. Und hier muss man jetzt einfach beobachten, dass die sogenannte außerschulische Kinder- und Jugendbildung, das ist also das, was eben neben dem allgemeinbildenden Schulwesen angeboten wird, die wurde damals tatsächlich zu 100% von der Hitlerjugend umfasst. Das heißt, die Hitlerjugend ging so weit, dass sie eigentlich die Kinder und Jugendlichen stärker beeinflussen wollte, als sie das in der allgemeinbildenden Schule erreichen konnten.
Und wie hat sich das konkret ausgewirkt? Haben sich Lehrpläne verändert dadurch?
Ja, also die Volksmusik in dem Sinne, wie wir sie heute verstehen, wurde als Aufhänger benutzt. Es war ja quasi die Möglichkeit, über das Volkslied singen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Da war ein starker Faktor auch die Jugendmusikbewegung in dieser Zeit. Was sich da verändert hat, war, dass diese Volksmusikschulen. Damals hießen sie dann im Dritten Reich Musikschulen für Jugend und Volk. Die Aufgabe hatten, die Musikschulung für die Hitlerjugend zu übernehmen, zum einen. Das heißt, es wurde unterrichtet in der Form, dass die Kinder und Jugendlichen eben dann in den verschiedenen Formationen, in den Spielscharen, in den Trommelkreisen und so weiter befähigt wurden, eben die ganzen Märsche mitzuspielen, die dann als Propagandamittel für den Nationalsozialismus benutzt worden sind. Was auch passierte ist, dass natürlich die Literatur entsprechend deutschstämmig sein musste. Es wurde also ein Großteil der europäischen Musikkultur ausgeblendet. Man führte auch den Rassismusgedanken in das Unterrichtsgeschehen ein, indem man sozusagen mit der Musik, durch die Texte, die gesungen worden sind, versuchte eben die Bevölkerung eben auch rassistisch zu indoktrinieren.
Jetzt glaubt man ja, dass nach 1945 dann in allen Bildungsbereichen sowas wie eine Stunde Null stattgefunden haben sollte. Sie schreiben in Ihrem Buch allerdings, dass diese historische Belastung der NS-Zeit in den öffentlichen Musikschulen teilweise bis heute nachwirkt. Was meinen Sie damit genau?
Also es gibt eine weitere Besonderheit, die mit der Anfangsgeschichte des öffentlichen Musikschulwesens zu tun hat. Und das ist das Stichwort elementare Musikbildung, elementare musikalische Bildung, die sozusagen tatsächlich mit der Entwicklung der öffentlichen Musikschule und dem schulischen Musikunterricht überhaupt erst in die Bevölkerung kam. Das heißt, der Schwerpunkt lag nicht nur auf dem Erlernen eines Instrumentes, sondern in der Möglichkeit, sich selbst musikalisch mit einfachen Mitteln auszudrücken. Und dieser Grundgedanke der elementaren Musikerziehung ist ein wesentliches Markenzeichen der öffentlichen Musikschule schon damals gewesen. Und er war auch das Markenzeichen der ersten Musikschulen, die nach 1945 wieder im Mittelpunkt standen. Die ersten Nachkriegsmusikschulen waren eigentlich in erster Linie Schulen, die eine Breitenarbeit auf der Basis einer elementaren Musikerziehung anboten. Und erst später stellte sich dann der Instrumentalunterricht wieder ein.
Sie sind Geschäftsführer im Landesverband Hessen des Verbands Deutscher Musikschulen, also nicht nur Theoretiker, sondern auch mit der Musikschulpraxis bestens vertraut. Was kann, was soll eine öffentliche Musikschule heute im besten Fall leisten? Und auch vor einem Begriff, der in Ihrer Dissertation immer wieder auftaucht, kulturelle Bildung.
Sehr schön, dass Sie diesen Begriff mir vorlegen. Da kann ich gerne darauf antworten. Vielleicht vorweg gesagt, der Begriff kulturelle Bildung als auch der Begriff Musikschule werden sehr schillernd benutzt. Es gibt sehr viele verschiedene Auslegungen, die sich zum Teil auch widersprechen. Ich spreche ja hier bei der Musikschule von der öffentlichen Musikschule, darauf hatten wir uns ja verständigt. Und ich spreche bei der kulturellen Bildung von einem Metier, bei dem es darum geht, dem Menschen hilfreich zu sein, seine eigene Persönlichkeitsstruktur zu entwickeln, also Persönlichkeitsbildung zu erreichen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Tatsache, wenn ich also ein paar Töne auf der Gitarre spiele beispielsweise oder auch ein Stück auf der Gitarre spiele, das entspricht im wissenschaftlichen Sinne noch nicht kultureller Bildung. Wenn nicht damit auch verbunden ist, eben die Interaktion mit anderen Menschen, Erziehungsaspekte, wie ich mich als Mensch emanzipieren, entkulturieren kann und eben meine Identitätsbildung entwickeln kann. Und das gelingt auf breiter Basis eben am besten in der elementaren Musikpädagogik. Das würde bedeuten, musikalische Bildung darf man eben nicht verkürzen auf das Lernen eines Handwerks am Instrument. Das ist nur eine Facette der Möglichkeiten, wie ich eben musikalische Bildung betreiben kann. Und im Bereich der kulturellen Bildung werden Freiräume geschaffen, in denen ich quasi über meinen Alltag hinauswachsen kann, um auch Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Und damit ist der kulturelle Bildungsbegriff ganz stark an der Weiterentwicklung einer demokratischen Gesellschaft angelehnt.
Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Musik eigentlich nur Mittel zum Zweck für Persönlichkeitsbildung ist.
Ja, legitimerweise.
Dennoch, wenn heute von den öffentlichen Musikschulen in Deutschland die Rede ist, dann geht es manchmal um ganz banale Dinge, meistens ums Thema Geld. Ja. Da gibt es oft die Problematik, die wir auch hier im Musikjournal schon thematisiert haben, der vielen freiberuflichen Lehrkräfte, die von ihrem Job an der Musikschule inzwischen oft kaum mehr leben können. Der Beruf des Musikschullehrers, der immer unattraktiver dadurch wird. Der ein oder andere Kommunalpolitiker denkt auch mehr oder weniger laut darüber nach, ob man öffentliche Musikschulen überhaupt noch braucht. Der Rechtfertigungsdruck wird jedenfalls auch da größer. Und dann kommt die zunehmende Konkurrenz durch private Anbieter und auch das Internet. Wie schätzen Sie denn die Zukunftsperspektiven der öffentlichen Musikschulen im 21. Jahrhundert ein?
Ambivalent. Das heißt, eigentlich ist die Sachlage ziemlich klar. Ich würde mal behaupten, dass in den letzten 50 Jahren sich wenige Menschen darum Gedanken gemacht haben, wie denn eine gelingende musikalische Bildung für die ganze Bevölkerung stattfinden kann. Wir haben momentan eine Vielfalt von Angeboten, die sich zum Teil konkurrieren, die von sich behaupten, eben Gutes zu tun. Es gibt aber bis heute keine Stringenz, wenn Sie sich jetzt mal als Schüler selber denken, der im Kindergarten sein Leben beginnt und in die Schule kommt und dann bis zum Abitur vielleicht geht und so weiter. Dort gibt es keine konsistente, stringente musikalische Erziehung. Und das liegt daran, dass vielleicht auch als Folge des Zweiten Weltkriegs man es nicht mehr wagte, eine strukturierte, außerschulische Kinder- und Jugendbildung zu organisieren. Es gibt hierfür Geld. Das heißt, wenn wir es erreichen wollen, und das war die Idee der Weimarer Zeit, allen einen qualifizierten Zugang zum musikalischen Ausdruck zu verschaffen, dann muss ich dafür Geld in die Hand nehmen. Die Konkurrenz der kommerziellen Anbieter, die gibt es, aber die ist eigentlich für mich ordnungspolitisch irrelevant. Jeder, der sich als gemeinwohlorientierte Schule organisieren will, hat diese Möglichkeit und kann sich entsprechend strukturieren. Das heißt, das, was wir an Bedarf haben, kann auch durch die kommerziellen Einrichtungen nicht erfüllt werden. Das heißt, die Grundidee der musikalischen Volksbildung wird also bruchstückhaft erreicht. Und da fallen wir 100 Jahre in der kulturgeschichtlichen Entwicklung sozusagen zurück.
Wie die öffentliche Musikschule wurde, was sie heute ist und was sie in Zukunft vielleicht sein kann. Darüber habe ich mich mit Hans-Joachim Ries unterhalten. Seine Dissertation ist jetzt als Buch beim Bosse Verlag erschienen. Der Titel lautet »Die öffentliche Musikschule in Deutschland im Begründungszusammenhang kultureller Bildung«. 453 Seiten kosten 39,95 €. Herr Ries, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen ebenso.